Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit dem Krimi-Autor aus der Eifel überhaupt, Herr Preute oder Herr Berndorf. Ich weiß gar nicht, wie ich Sie ansprechen soll. Was soll ich sagen?
Berndorf.
Sagen wir Herr Berndorf, ja. Jacques Berndorf, der Mann der Eifel-Krimis, ist Gast bei Leute. Herzlich willkommen erstmal. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Geht's Ihnen gut?
Keine Klage.
Das ist doch erfreulich. Ich möchte gerne zu Beginn wissen, dass Sie einen prominenten Status haben in der Eifel. Da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran. Genießen Sie diesen prominenten Status?
Manchmal ja, manchmal nein.
Wann ja?
Also bei irgendwelchen Veranstaltungen, bei denen man sich trifft oder bei irgendwelchen Lesungen von Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich ganz in Ordnung, ist ja auch normal. Aber dann gibt es so den klassischen, ja, Break. Du gehst mit deiner Frau irgendwo eine Pizza essen und so sicher wie das Amen in der Kirche beugt sich jemand freundlich über dich und sagt, kann ich ein Autogramm haben? Also das ist so der Punkt, da werde ich stinksauer. Mhm. Das muss nicht sein.
Geben Sie dann trotzdem eins?
Natürlich.
Okay.
Ich bin auch trotzdem freundlich.
Schreiben Sie drauf, Sigi Baumeister, Jacques Berndorf oder Michael Preute?
Immer Jacques Berndorf.
Sigi Baumeister, Ihr alter Ego im Buch, da werden wir noch drüber sprechen, oder in den vielen Büchern, die Sie geschrieben haben, der ja Ihrer Person weitgehend ähnelt, kann man glaube ich sagen. Kommt es auch noch oft vor, dass Leute bei Ihnen im Ort Dreisbrück bei Daun in der Eifel, wo Sie zu Hause sind, vorbeikommen und sich den Garten anschauen wollen, die Terrasse, Schauplatz Ihrer Bücher?
Ja, aber sicher, das hat zugenommen sogar. Also früher habe ich mich darüber amüsiert, weil ich das auch schön fand. Heute ist das noch genauso. Die Leute kommen von oben, von der Dorfstraße, in der Rechtskurve oder Linkskurve auf mich zu, bremsen dann unvermutet. Dann siehst du das Fenster runtergehen in dem Auto und dann wird geknipst.
Immerhin noch aus dem Auto.
Ja, und dann fahren sie ein bisschen runter bis zur Kirche, drehen da und machen das Ganze dann wieder zurück. Manchmal halten sie auch an, manchmal wird auch geklingelt. Da bin ich immer ganz froh, einfach zu sagen, okay, herzlich willkommen.
Sie haben Dreisbrück sozusagen deutschlandweit berühmt gemacht durch Ihre Krimis und Sie haben auch Berndorf berühmt gemacht, ein Ort in der Nähe von Hillesheim in der Eifel, der sozusagen Namenspate ist für Ihren Künstlernamen Jacques Berndorf. Hat eine der beiden angesprochenen Gemeinden Ihnen schon mal die Ehrenbürgerschaft angetragen?
Nein, ich habe so einen Ehrenteller bekommen, wie das bei uns in der Eifel üblich ist, aus Dreisbrück vom Bürgermeister. Aber das ging wohl anschließend, es ging um den Landesverdienstorden, der mir mal verliehen wurde. Und da bekam ich dann gleichzeitig diesen sogenannten Ehrenteller. Das ist so eine Zinnschale mit dem Wappen.
Ich habe den Eindruck, das könnte ästhetisch möglicherweise nicht ganz zu Ihrem Geschmack passen. Also mal ganz ehrlich, hängt das Ding im Wohnzimmer oder ist es verstaut?
Na, das hängt gleich im Flur. Wenn Sie bei mir reinkommen, können Sie es mit der Schulter von der Wand fegen.
Und wenn Sie so Anfragen bekommen wie, mein Mann wird nächste Woche 50, egal was es kostet, machen Sie mit ihm eine Wanderung durch die Eifel. Gibt es sowas noch und beantworten Sie das?
Also die Fragen und Bitten darum, die gibt es noch, ziemlich rege sogar. Aber ich kann es einfach nicht mehr machen. Ich schaffe das nicht mehr.
Krimi-Autor Jacques Berndorf, heute Morgen Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute. Gleich reden wir über ein neues Buch, das ganz neu erscheint. Heißt Nürburgpapiere. Beschäftigt sich mit dem Nürburgring und da gibt es ja viel Krimi-Stoff.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute mit Eifel-Krimi-Ikone, sag ich jetzt mal, Jacques Berndorf. Das neue Buch heißt Nürburgpapiere. Anfang Juni erscheint es. Und ich habe es schon gelesen im Vorabdruck und auf jeder Seite ist zu spüren, Sie haben ja so einen dicken Hals gegenüber allen möglichen Verantwortlichen dessen, was da passiert am Nürburgring. Also habe ich es richtig interpretiert, dass Sie da so richtigen Brass spüren?
Ja, das muss ich sagen. Ich war richtig wütend, als ich diese Geschichte recherchiert habe. Ist aber kein Wunder. Man darf nicht vergessen, dass da mindestens, nehme ich mal an, 350 Millionen verbaut worden sind. Ich würde sagen, vergeigt. Denn jetzt haben wir zwei riesige Gebäude oder eigentlich drei. Und man muss fairerweise sagen, dass man nicht so genau weiß, wofür, weshalb. die da oben stehen. Aliens sind gelandet, sagen die in der Eifel. Und ein Flughafen mitten im Wald, sagen die in der Eifel. Diese Vergleiche haben, was sie stimmen. Es ist einfach voluminös.
Waren Sie schon mal drin? Haben Sie sich das angetan?
Aber ja, natürlich habe ich mir das angetan. Das habe ich mir ja auch angetan, weil ich es mir gerne antue für die Eifler. Einer muss ja darauf achten, dass alles stimmt. Also ich denke, man hat der Eifel keinen Gefallen getan mit dieser Sache.
Ich lese auch aus dem Buch raus, dass im Grunde genommen mittlerweile, so wie Sie es darstellen, eigentlich die komplette Eifel dieses Projekt misslungen findet. Interpretiere ich auch das richtig?
Ja, das ist so. Jedenfalls in weitesten Kreisen ist das eigentlich so, dass man fairerweise sagen muss, die wissen nicht so genau. Was soll man mit einer Halle über 9000 Quadratmeter, die 10.000 Liter wöchentlich an Heizöl verbraucht? Das ist doch nun wirklich der Wahnsinn auf Rädern.
Dieser Titel, die Nürburgpapiere, was sagt er uns genau? Also es geht um einen Kriminalfall oder mehrere. Es gibt viele Leichen im Buch. Ich sage jetzt nicht genau wie viele, um die Spannung nicht vorwegzunehmen für diejenigen, die es noch lesen wollen. Was heißt jetzt Papiere im Titel?
Ja, das ist ein bisschen ironisch gemeint. Es gibt ja so die Cassandra-Pläne oder der Cassandra-Plan. Oder es gibt von großen Leuten aus Amerika vor allen Dingen diverse Verschwörungstheorien. Und nun machen wir eine Verschwörungstheorie am Ring. Die Nürburgpapiere, in Wirklichkeit sind diese Papiere, das kann man ruhig sagen, die Aufzeichnung eines alten Bauern, in denen zum ersten Mal ein Schimmer davon erscheint, was da oben wirklich läuft.
Aha, okay. Also macht Lust, das Buch zu lesen, auf jeden
Fall. Ich hoffe.
Wann war für Sie klar, dass Sie den Nürburgring zum Thema Ihres neuen Buchs machen?
Also das war ziemlich klar etwa August, September des vorigen Jahres. Dann bin ich angefangen zu recherchieren, wobei meiner Meinung nach so ein Gag darin zu suchen war, dass der Frank Jara vom TV, also vom Trierischen Volksfreund, mir öffentlich auf der Seite 3 angeraten hat, mich um diesen Nürburgring mal zu kümmern. Da sei ja also das helle Chaos. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der Frank Jara das meint, dann tue ich das mal. Ich kümmere mich mal drum. Aber ich war
verstanden, das war so ein Leitartikel, Meinungsartikel, ja, wo er gesagt hat, also das ist so schlimm, das ist ein Fall für Berndorf, oder wie?
Ja, richtig. Okay. Es war also sehr skurril. Ich habe gelacht und grinse noch heute, aber ich habe es aufgegriffen. Ich habe gesagt, ich kümmere mich einfach drum. Und dann sah die ganze Geschichte aus wie eine Steilvorlage.
In der Tat. Also besser kann es gar nicht kommen. Jacques Berndorf, Nürburgpapiere heißt das neue Buch und über ihre große Liebe, die ja weiter besteht, trotz des Bauprojekts, Gott über die große Dank. Liebe, die Eifel, reden wir gleich hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Jacques Berndorf, Krimi-Autor und Wahleifler und kaum einer hat die Eifel so liebevoll beschrieben wie Sie. Auf Ihrer Homepage ist sogar ein Link zu meiner Eifel zu sehen. Was heißt denn meine Eifel genau? Was ist der Unterschied zwischen Ihrer Eifel und der Eifel im Allgemeinen?
Ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt. Ich habe einfach Komponenten eingezogen, die mir mein Vater beigebracht hat. Mein Vater war Stahl- und Eisenmann, also Ingenieur. Und er hatte so eine Vorliebe für Pflanzen. Und dieser Kerl war übermächtig für mich. Es konnte also sein, dass er auf einem Feldweg sich bückte und dann irgendeinen lateinisch klingenden Namen verwendete. Er dann sagte, man nennt das auch Vergissmeinnicht. ganz viel später, da war mein Vater längst gestorben, habe ich gedacht, Mann, da musst du dem doch mal ein kleines Denkmal setzen. Und genau diese Version, dass ich gelegentlich tatsächlich sogar einen lateinischen Namen einrastere, habe ich dann benutzt, um die Natur in der Eifel zu beschreiben. Und das war für mich ein großes Vergnügen.
Ich bin sehr immer beeindruckt, wie viele Pflanzen und Vögel Sie kennen und auch richtig benamen können. Bin ich sehr beeindruckt. Also Sie sind ja nicht aus der Eifel, wissen die meisten. Ich sage es aber nochmal für die, die es nicht wissen. Sie kommen ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, sind dann vor fast 30 Jahren in die Eifel gezogen. Warum? Darüber reden wir später noch im Verlauf der Sendung. Warum aber gerade in die Eifel? Ich meine, Sie hätten im Hunsrück im Westerwald genauso Einsamkeit und Natur finden können.
Ja, das ist nicht so ganz richtig, was Sie sagen. Ich bin aus München gekommen, in die Eifel. Also ich habe in München die meiste Zeit meines Berufslebens gelebt oder in der Gegend von München. Ich bin in die Eifel gekommen eigentlich, weil ich eine Menge Themen hatte, die zu machen waren im damaligen regierenden Bonn. Und da hat jemand zu mir gesagt, ich wüsste was für dich, ideal zum Schreiben. Geh mal in ein Dorf namens Berndorf in der Eifel. Und da mittendrin ist ein alter, kleiner Bauernhof. So kam das. Und dann bin ich tatsächlich dahin gefahren und hab gedacht, das ist ideal.
Und daraus wurde dann ein Jacques Berndorf.
Richtig.
Der eigentlich dahin gegangen ist, um für große Magazine Reportagen zu schreiben.
Ja.
Die Negativthese der Eifel ist ja die, dass das Wetter schlecht ist, dass der Abstand zwischen den Gebirgskämmen und den Wolken nur wenige Meter beträgt, dass es kalt ist, dass viel Wind weht, macht nichts, ne? Gehört dazu.
Stimmt alles, gehört dazu, ja.
Und Ihre Liebeserklärung an die Eifel, wie sieht sie außerdem aus, außer dass das Wetter schlecht ist? Also was ist das richtig Schöne für Sie und das Unverwechselbare an der Eifel?
Ja, wahrscheinlich die Tatsache, dass ich mich da zu Hause fühlen kann, dass ich da richtig gesettelt bin. Dass ich da mein Haus habe, mein Garten, jetzt hätte ich beinahe gesagt mein Landrat. Aber das ist so.
Landrat mit D am Ende.
Ja, gut.
Dann geht's ja wieder.
Ja, einverstanden. Also es ist so, dass für mich zu leben in diesem Land wirklich Leben ist. Also mein Leben. Ich mag die Leute, ein bisschen wortkarg, ein bisschen misstrauisch. Ein bisschen vergrätzt, aber eigentlich sind die toll.
Jacques Berndorf aus der Eifel, alias Michael Preute, ehemaliger Kriegsreporter unter anderem für große Magazine. Und über diese Karriere und über die Folgen dieser Karriere reden wir gleich hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jacques Berndorf ist Leute-Gast heute Vormittag. Das neue Buch Nürburgpapiere erscheint in wenigen Tagen und viele Leser warten ja süchtig auf jeden ihrer neuen Eifel-Krimis, Herr Berndorf. Und apropos Sucht, ganz andere Form von Sucht. Sie gehen sehr offen um mit der Tatsache, dass Sie Alkoholiker sind, seit fast 30 Jahren trocken. Wie kam es dazu, dass Sie überhaupt ein heftiger Alkoholiker wurden?
Also ich denke, das liegt in mir. Ich kann niemandem die Schuld geben, wie das so schön heißen würde. Ich denke, das ist mein Ding gewesen. Ich denke, es war meine Angst zu leben. Eine irreale Angst, aber für mich sehr konkret, sehr zerstörend. Und ich denke, ich habe mich mit Alkohol zu wehren versucht. Das hat nicht geklappt. Nach einiger Zeit musst du einfach begreifen lernen, dass du trinkst. Du bist ein Säufer. Du malträtierst deine Familie. Du gehst lieblos mit Leuten um. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und eigentlich wollte ich die immer ändern, aber ich glaube, ich habe anfangs auch nicht die Leute gefunden, die mir dabei helfen konnten. Weil ich gar nicht wusste, dass es solche Leute gibt. Ich denke, ich habe gerade noch so die Kurve gekriegt.
Ich habe gelesen, in Ihren sozusagen höchsten Zeiten waren 2 Flaschen Whisky pro Tag keine Seltenheit. Wie haben Sie da noch arbeiten können?
Also ich habe sorgsam unterschieden zwischen Arbeit und Saufen. Das ist das Merkwürdige. Ich konnte 3-4 Wochen lang überhaupt nichts trinken, um zu arbeiten. Und habe immer schon mit Arbeit tatsächlich den Alkohol rauslassen können. Das funktionierte aber in zunehmendem Maße einfach nicht mehr, weil dein Alkoholpegel ist so hoch, dass du wenigstens annähernd zu gucken musst, dass der gleich bleibt, sonst fällst du ja in den Entzug. Also hinterher ging es nicht mehr, aber es ging sehr lange sehr gut.
Inwieweit war Ihre Arbeit, also die eines investigativ arbeitenden Kriegsreporters beispielsweise für Magazine wie Stern und Spiegel, inwieweit war diese Arbeit auch Ursache für den Alkoholismus?
Also ich denke, ich bin mit bestimmten Bildern meines Lebens nicht klar geworden. Man muss sich das ziemlich einfach vorstellen, etwa bei einem schweren Unfall, bei dem es Tote gibt und hässliche Verwundete. Du stehst dann auf diesem kleinen Stück Asphalt und guckst da hinein in dieses Auto und siehst zerschmetterte Menschen und plötzlich einen ganzen Arm oder ein ganzes Bein an einer Stelle, wo der Rest des Körpers fehlt. Ich denke, dass man ein solches Bild überhaupt aus eigener Kraft nicht verarbeiten kann. Ich denke, das ist nicht möglich. Wenn sich das häuft in Krisen- oder Kriegsgebieten, wenn es also passieren kann, dass du dich in einen Straßengraben setzt, weil du völlig erschöpft bist, und dann siehst du plötzlich rechts von dir, nicht viel Zentimeter entfernt, vielleicht 30, vielleicht 50, den Kopf eines Kindes, das kann man nicht normal erledigen. Du sitzt da, du kriegst es mit, du stehst wieder auf, du gehst irgendwo hin oder verschwindest aus dem Land. Tatsache ist, es bleibt in dir. Und je länger das bleibt und je länger du nicht darüber redest, desto häufiger musst du dich und deine Angst betäuben. Du musst versuchen, mit dieser Angst zu leben. Eine Möglichkeit ist tatsächlich zu saufen, dann kann man das. Aber nach einer bestimmten Zeit ist aus.
Der ehemalige Kriegsreporter Michael Preuter, aus dem dann Eifel-Krimi-Autor Jacques Berndorf wurde, mit seinem Hauptdarsteller, mit seinem Helden in den Büchern, Sigi Baumeister, der, glaube ich, zum großen Teil sehr ähnlich lebt wie Jacques Berndorf. Und über diesen Sigi Baumeister reden wir gleich nächste Stunde hier in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Es war eins Rheinland-Pfalz, Leute. Heute ist Jacques Berndorf zu Gast und ein neues Buch kommt raus. Die Nürburgpapiere heißt es. Ist mal ein Buch, das nicht mit Eifel ... anfängt, wie Eifelschnee oder Eifelring oder Eifelsturm oder Eifelliebe, glaube ich, gab es auch. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ja. Aber was bleibt, ist Sigi Baumeister, der Journalist, der Sie ja auch mal sozusagen waren, der Polizei immer so ein Stückchen voraus ist, ermittelt und versucht, in und um Dreisbrück in der Eifel, in der Nähe von Daun, Kriminalfälle zu lösen. Mehrere Leichen gibt es. Und dieser Sigi Baumeister ist im Grunde genauso Typ wie Jacques Berndorf, nur 20 Jahre jünger, oder?
Ja, das kann man so sagen, natürlich. Sehr viel Eigengewächs.
Sind die Beschreibungen des Hauses, in dem er wohnt, in Dreisbrück, identisch mit dem Ihres Hauses?
Absolut, ja, identisch.
Brauchen Sie gar nicht recherchieren.
Nein.
Ist es auch identisch? Also dem Sigi Baumeister fliegen ja die Frauen quasi zu, oder?
Das glaube ich.
Ich habe immer den Eindruck, der geht irgendwo eine Wurst essen im Nachbarort und dann trifft er da irgendwie eine alte Liebe wieder und zwei Tage später landen die zwei
Sie
in der Kiste.
Sie meinen jetzt den Roman Die Nürburgpapiere.
Ja, aber ich meine das auch in Eifel-Krimis schon gelesen zu haben, dass er immer sich mit Frauen relativ leicht tut, dass die alle
so
ganz scharf auf ihn sind.
Nee, so einfach ist das nicht. Also der Baumeister ist auch ein Nestflüchter. Das muss man einfach wissen. Das heißt, sobald er jemanden neben sich hat, von dem er glaubt, er würde ein Nest bauen, fängt er an zu laufen.
Das ist klar, aber erstmal lässt er kommen. Das geht
ja
relativ einfach, ne?
Na gut.
Ist das auch autobiografisch?
Nein, also, das glaube ich eher nein.
Sie haben mal angekündigt vor Jahren, dass Sie den Sigi Baumeister irgendwann dann auch mal in Rente schicken wollen. Bleibt es bei diesem Plan oder haben Sie davon Abschied genommen?
Also die tödlichste Möglichkeit, eine Figur völlig kaputt zu machen und herauszuschießen aus dem Geschäft, ist, sie heiratet. Dieses Problem hatte übrigens Chandler mit seinem Marlowe. Das war sehr witzig. Chandler hat seinen Marlowe irgendwann heiraten lassen. Und sofort war der Ofen aus. Der nächste Stoff funktionierte dann nicht mehr. Ich denke, das ist beim Baumeister aber genauso. Also wenn der Baumeister sich wirklich in feste Hände begibt, der Gestalt, dass er heiratet, das ist der Baumeister tot.
Okay, also das wird er dann nicht tun. Aber Nein. Damit bleibt meine Frage, bleibt Baumeister sozusagen da, auch in den nächsten Büchern?
Ja, zunächst mal ja, auf jeden Fall, denke ich. Also noch ist mir nichts Intelligentes anderes eingefallen.
Wann sind Sie auf die Idee gekommen, ausgerechnet sozusagen Sie selbst ja mit diesem Sigi Baumeister zur Hauptperson Ihrer eigenen Krimis zu machen?
Ich weiß gar nicht, ob das so eine Idee war. Also ich denke, man muss sich das so vorstellen, ich saß in einem Sommer in meinem alten skizzierten Bauernhaus und ich weiß noch, dass ich überhaupt nicht daran gedacht habe, dass die Sommerferien begingen oder all begonnen haben und jetzt ging das plötzlich los. In Bonn war kein Mensch da. Die Leute waren alle in der Toskana oder weiß der Teufel wo. Da habe ich ein Buch geschrieben oder ein Buch gesehen. Warum? Um Gottes Willen nicht mal Krimi in der Eifel. Das war Eifel Blues. Und habe das auch geschrieben in diesen Ferien. Und dabei kam mir einfach die Figur, die ich selbst war, sehr naheliegend vor. Die kann ich, da brauche ich nicht zu mogeln. Da brauche ich nicht zu erfinden. Da kann ich schildern, was ich bin und habe. Und das war infolgedessen sehr einfach, sehr simpel.
Jacques Berndorf, Eifel-Krimi-Autor, Gast in Leute hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Gleich reden wir nochmal über die Nürburgpapiere, wo es ja auch hochpolitisch brisant zugeht. Und ich hätte gern unter anderem von Ihnen gewusst, ob die Landesregierung schon versucht hat, irgendwie Druck auf Sie auszuüben. Bin ich sehr gespannt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Heute ist Jacques Berndorf zu Gast. Im neuen Buch Die Nürburgpapiere geht's natürlich um diverse Morde, die auch teilweise abseits des Nürburgrings stattfinden, aber es geht auch um die gigantische, sagen wir mal, Geldinvestition. Viele sagen Geldvernichtung, die am Nürburgring stattfindet. Ja, zum großen Teil auch auf Steuerzahlerkosten. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, mal den Landesverdienstorden bekommen. Ich glaube 2007, ist noch gar nicht so lange her.
Das weiß ich nicht, ja.
Vielleicht stimmt's auch nicht, aber Sie haben den Orden zumindest. Und ja, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, den wieder abzugeben in Memoriam dessen, dass Sie ja mit der Landesregierung gerade nicht so glücklich sind und vor allem mit dem vielen Geld, das sie da vernichtet hat am Nürburgring?
Also ich denke mal ganz ehrlich gesagt, dass in der Landesregierung, da müssen Fehler passiert sein, und zwar gewaltige Fehler. Sonst wäre dies am Nürburgring nicht so passiert, wie es passiert ist. Also ich denke, da war meine Wut berechtigt und ich streiche auch nichts von dieser Wut. Ich bin da nach wie vor der Meinung, dass wir mit Kurt Beck einen guten Ministerpräsidenten haben. Aber irgendetwas ist diesen Leuten allen aus dem Ruder gelaufen. Und zwar so gründlich, wie man es sich nur vorstellen kann. Und ich mache es nicht besser, wenn ich zu Kreuze krieche. Aber wenn die meinen Orden zurückhaben wollen, kriegen sie den.
Würden Sie ihn wieder abgeben?
Nee. Ja, aber natürlich. Ja,
okay, nee, aber vielleicht wollen Sie auch das gar nicht, wer weiß, also die Landesregierung. Bei der Recherche zum Buch, haben Sie den Eindruck gehabt, dass Sie da auf, ja nicht Wahrheiten, die Sie beweisen könnten, aber zumindest Verdachtsmomente stoßen, die weit über das hinausgehen, was so offiziell bekannt ist?
Ja, ich habe gedacht, natürlich stößt man, wenn man da recherchiert, mit ganz normalen Methoden des Journalismus, habe ich natürlich gedacht, oh je. Da bin ich mal gespannt, auf was ich stoßen werde. Das Schlimme ist, man stößt eigentlich auf Mittelmäßigkeiten. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert. Das heißt, zugespitzt auf einen Mann hat man 350 Millionen investiert oder zu investieren versucht.
Welchen Mann meinen Sie jetzt?
Ich meine jetzt den ehemaligen Geschäftsführer Dr. Walter Kafetz. Stellen Sie sich mal vor, Sie verfügen plötzlich über 2 oder 3 oder 5 oder 10 Millionen. Was machen Sie? Sie gehen natürlich zu Ihrer Bank und sagen, halt, stopp, Vorsicht, ich habe jetzt viel Geld. Das heißt, jeder, der viel Geld hat, plötzlich auf irgendeine Art und Weise, sieht zu, dass er gut daraus irgendeinen Gewinn zieht. Beim Nürburgring ist das merkwürdigerweise nicht passiert. Man hat gesagt, hier sind 350 Millionen und nun macht mal. Und mir ist das völlig unverständlich. Ich habe erlebt, wie mein Vater die Klöckner Hütte in Bremen gebaut hat. Also für x Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel es war, ein Hochofen zum Beispiel. Und wie genau der kalkulieren musste. Und am Nürburgring fehlt mir das völlig.
Haben Sie schon irgendwas gehört im Zuge Ihrer Recherchen oder auch jetzt der Buchveröffentlichung, die ja jetzt ansteht, Anfang Juni, von Seiten der Landesregierung? Hat man schon gesagt, Mensch, mach mal langsam oder lass mal die Kirche im Dorf?
Nein, überhaupt nicht, im Geringsten. Man hat natürlich versucht, an den Text meines Buches zu kommen. Es ist einfach so, dass ich von befreundeten Leuten, Frauen wie Männern, einfach angerufen wurde, so nach dem Motto, was hast du denn da eigentlich? Ich habe da die ganz normale Geschichte des Nürburgrings. Ich habe keine zusätzlichen, fürchterlichen Geschichten. Brauche ich auch nicht, nachdem nur gerade Jürgen Roth mit seinem Buch auf den Markt gekommen ist, der definitiv auch noch, kommt dazu, beweist, dass die Möglichkeit, aus Mexiko Drogengelder einzufangen, tatsächlich nur noch um ein Haar am Nürburgring vorbeigeschrammt ist.
Jacques Berndorf, Krimi-Eifel-Autor mit seinem neuen Buch Die Nürburgpapiere, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, die Eifel als Krimi-Landschaft, ja immer mehr in Mode. Wir reden gleich drüber hier, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die Sendung, Leute, in SWR1 Rheinland-Pfalz. Gast ist Jacques Berndorf, zu Hause in Dreisbrück bei Daun in der Vulkaneifel, im selben Haus wie sein erfundener Krimiheld Sigi Baumeister. Und der Landrat des Vulkaneifelkreises hat gesagt, die Eifel ist der Krimi-Schauplatz Nummer 1 in Deutschland. Und das stimmt ja auch, wenn man sich die vielen Film- und Fernsehproduktionen aus der Eifel in der letzten Zeit anschaut. Warum ist das eigentlich so, Herr Berndorf? Was macht die Eifel so krimi geeignet im Vergleich zu anderen Regionen wie, sagen wir mal, der Pfälzerwald oder das Rheintal?
Ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hat das etwas damit zu tun, dass ich von Beginn an in den Titeln der Krimis permanent Eifel nenne. Also Eifel Blues, Eifel Gold, Eifel und so weiter und so weiter. Erstens, das hat viel geholfen. Und zweitens habe ich in allen Krimis versucht, die Eifel umfassend zu beschreiben. Das heißt, die etwas störrischen Eingeborenen, genauso wie die Leute, die irgendwo herkommen und jetzt in der Eifel leben, aber vor allen Dingen auch diese unheimlichen Typen, die es da gibt, die gibt's ja noch, Gott sei Dank. Das heißt also, ich habe über das Land geguckt und habe das auch so beschrieben. Und dann kam etwas mir entgegen, von dem ich gar nicht wusste, dass es gibt. Dieser Trend im Krimi regional zu sein, das heißt eine Landschaft zu beschreiben, irgendeine x-beliebige Landschaft mit x-beliebigen Leuten natürlich nicht, aber das gelang mir bei der Eifel besonders, diese skurrilen Typen zu schildern und neben den skurrilen Typen natürlich auch skurrile Ereignisse. Und das hat ganz stark geholfen, ja, die Krimi-Landschaft 1 zu formen.
Man könnte also sagen, ohne Ihre Eifel-Krimis hätte es auch nicht diese vielen anderen Fernseh- und Filmproduktionen gegeben, die alle in der Eifel spielen.
Das weiß ich nicht, aber das klingt nach einer Übertreibung, aber so ungefähr ist das ja.
Ist der Eifler an sich, so wie Sie ihn beschreiben, eigentlich umfassend in der Eifel der gleiche? Also ist in der Schneeeifel rings um Prüm der Eifler genauso wie in der Vulkaneifel oder weiter östlich bei Mayen?
Also ganz bestimmte Merkmale wiederholen sich, ganz sicher. Der in der Eifel um Mayen wird ein bisschen weicher sein als der in der Eifel oben am Schwarzen Mann. Das ist einfach so. Aber im Prinzip sind die Typen knorrig. Und ich hoffe, ich habe die richtigen Figuren geschildert.
Sie haben auch öfters mal geschildert, sowohl in Ihren Büchern als auch in Äußerungen, die Sie rings um die Eifel-Thematik gemacht haben, dass die Eifel ein Drogenumschlagplatz erster Güte ist. Woran liegt das eigentlich?
Das hat mit der Nachbarschaft im Westen zu tun. Also mit Holland, mit Luxemburg, Belgien und mit Frankreich. Das ist ja so verrückt und stimmt tatsächlich. Die Drogendichte, gemessen an Einwohnerzahlen, war in Prüm einmal höher als in Frankfurt am Main. Das hat etwas damit zu tun, dass wir von Westen her in der Bundesrepublik sehr viele Drogen bekommen. Und dieses Phänomen des Drogenumschlagplatzes, das ist in der Eifel ganz krass. Noch dazu, wo jeder glaubt, die Eifel ist heimlich ein ausgestorbenes Land, keine Polizei. Das ist natürlich Blödsinn. Wir haben besonders gute Fahnder. Aber Na gut.
Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich musste aber trotzdem mal grinsen.
Ja, ja.
Wie sieht denn die Drogenszene in Prüm aus im Vergleich zu dem, was wir uns mutmaßlich vorstellen an Junkies, die zum Beispiel am Frankfurter Hauptbahnhof auf der Straße liegen?
Na gut, ich meine, das kann Ihnen in Prüm wahrscheinlich nicht passieren. Aber Tatsache ist, dass jeder, sagen wir, mittelgroße Dealer oder so ähnlich, sich in Prüm einfinden wird oder in benachbarten Ortschaften, weil er ganz einfach da die Leute trifft, die besonders viele haben und deren Angebot reichhaltig ist. Das ist ja wie beim Tante-Emma-Laden. Man kauft da, wo man günstig daran kommt. Und das war in Prüm so. Wie es zurzeit ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Eifel-Krimi-Autor Jacques Berndorf, heute Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jacques Berndorf ist heute Vormittag Gastin hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und lassen Sie uns zum Schluss der Sendung noch über Ihre anderen Fähigkeiten reden, die Sie haben, außer gute Krimis schreiben zu können. Beispielsweise Ihre Kompetenz in Sachen Pfeifen, also jetzt nicht Musik machen, sondern zum Rauchen. Wie kommt das? Sie haben, glaube ich, ein unglaubliches Arsenal am Pfeifen.
Ja,
ist das so unterschiedlich, dass man so von Stimmung zu Stimmung unterschiedliche Pfeifen nimmt?
Ja, natürlich. Das ist also, denke ich, ganz normal. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, ich habe die ja gesammelt, und zwar systematisch, vor allen Dingen auf den Reportagenreisen etc. pp. Ich habe auch immer zwei oder drei in der Tasche.
Wie viel haben Sie insgesamt?
350 etwa.
Und die rauchen Sie alle so regelmäßig?
Nein, um Gottes Willen, nee. Die sind nicht alle in Betrieb. Etwa ein Drittel rühre ich nicht an, weil sie ganz einfach Fehlkäufe waren oder nicht schmecken oder so.
Man könnte meinen, dass Sie, wenn man Sie mit Ihrem Krimihelden Sigi Baumeister vergleicht, dass Sie ein großer Gartenliebhaber sind und da auch eine Menge tun. Ich habe aber aus gut unterrichteter Quelle erfahren, dass dem gar nicht so ist. Was stimmt jetzt?
Also in den letzten 2-3 Jahren habe ich mich um meinen Garten nicht gekümmert. Schnöderweise, muss ich sagen. Aber das hat auch was mit zu viel Betrieb zu tun. Ich war zu sehr eingespannt und habe mich nicht drum gekümmert. Und meine Frau hat es dankenswerterweise gemacht, aber jetzt ein bisschen will ich wieder zurück.
Aha, was heißt das dann? Also was machen Sie? Richtig so Rosen anbauen oder nur so die Pflegearbeiten wie Unkraut zupfen und
Rasen mähen? Ja, also sowas. Die ganz einfachen Dinge des Lebens im Garten.
Wie sieht's denn eigentlich mit dem Kochen aus? Also Sigi Baumeister, der kann ja nur Bratkartoffeln und Spiegelei.
Ich kann auch nichts mehr.
Mhm. Aber das schon.
Ja,
und das auch
das
mit Liebe und Lust.
Ja, das kriege ich hin.
Wie oft gibt's bei Ihnen Bratkartoffeln und Spiegelei?
Das weiß ich nicht, aber ein paar Mal im Jahr. Ich habe keine Ahnung. Ich zähle es nicht.
Haben Sie mal versucht, Ihre Kochkünste ein bisschen zu perfektionieren?
Ja, das habe ich versucht, aber dieser Versuch ist mir elend misslungen, weil ich gleichzeitig sauer auf mich selbst war, mich überhaupt darauf eingelassen zu haben. Warum soll ich um Gottes Willen kochen lernen oder so ähnlich? Ich bin 73. Nein, Sir. Schluss. Aus ist.
Bevor es aus ist mit dieser Sendung, möchte ich gerne noch wissen, haben Sie schon was im Hinterkopf für ein neues Buch? Jetzt ist das gerade neu zu erscheinende, fertig, Nürburgpapiere.
Ja.
Und ich denke, es rattert schon wieder im Kopf. Können Sie schon was verraten?
Nein, das kann ich nicht. Das werde ich wirklich nicht machen.
Aber wir können uns darauf verlassen. Sigi Baumeister wird mitspielen, wird ermitteln. Und Sie bleiben der Eifel treu. Das steht ja wohl mal
so
fest.
So ist es, das ganz sicher.
Jetzt komme ich doch noch mal zum Thema Kochen. Und komme damit zum Geschenk, das es zum Schluss von Leute immer gibt für unseren Gast. Ist natürlich bei Ihnen auch der Fall so. Da Sie also erstens jetzt nicht besonders gut kochen können, kann man glaube ich sagen, und zweitens das auch nicht mehr lernen wollen, habe ich drittens für Sie zufälligerweise ein Buch, das in der SWR1 Rheinland-Pfalz Edition erschienen ist. Das heißt Besseresser, ist von den Kollegen Anke Müller und Nils Bergefeld. Und es sind Gasthöfe, Weinstuben und Ausflugslokale in ganz Rheinland-Pfalz mit Fotos bewertet, auch in der Eifel. Und das heißt, wenn Sie da vielleicht den einen oder anderen Laden noch nicht kennen, Sie können ihn mit diesem Buch kennenlernen. Besseresser.
Vielen,
und vielleicht
vielen
mal
Dank.
Ausprobieren und haben damit auch gute Sachen im Bauch.
Dankeschön.
Und Genuss.
Ich darf Ihnen
das gerne
überreichen.
Herzlichen
Danke
Dank, dass Sie Gast waren in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, Jacques Berndorf, das neue Buch erscheint Anfang Juli, die Nürburgpapiere. Und ich denke, es wird reißenden Absatz finden. Und es kann man und man kann es verschlingen von Anfang bis Ende. Ich habe es selbst
vielen
so gemacht.
Dank.
Danke, dass Sie Gast
Dankeschön
waren.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.